Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, die Schachglatzen, mit mir und Christoph Silecki. Bevor wir anfangen, interessantes Thema heute, wie immer, gerne Vorschläge für Themen in den Kommentarbereich posten. Christoph, welches Thema haben wir heute? Du bist heute eher der Protagonist, ich höre heute zu.
Genau, ja, ich habe das Thema so ein bisschen, ich habe es vorgeschlagen für den Podcast, weil ich vor kurzem meine Trainingssession in meinem Schachverein gemacht habe. Da ging es um das griffige Thema typische Fehler. Ja, welche Fehler kommen immer wieder vor und was sind die Ursache für Fehler, die sich irgendwie wiederholen? Und ich hatte dann überlegt, das könnte auch ein gutes Thema für den Podcast sein. Allerdings habe ich es im Verein gemacht, ne, mit Stellungen an die Wand werfen und dann eher konkret so mal über Positionen reden. Wo könnte der Denkfehler in dieser Stellung sein? Das ist natürlich für ein Audioformat nicht so griffig. Und da habe ich dann gedacht, okay, wie könnte man es noch machen? Und dann ist mir noch ein Buch in den Sinn gekommen, was mir immer schon gut gefallen hat, mittlerweile schon 25 Jahre alt, nämlich die 7 Todsünden des Schachspielers von Großmeister Jonathan Rowson oder The 7 Deadly Chess Sins. Ich habe das englische Original, also eine kleine Hürde, weil Rowsons Englisch ist ziemlich anspruchsvoll, aber man kommt einigermaßen klar. Und zwar, was er gemacht hat, ist eben diese 7 Todsünden zu identifizieren oder die er für die 7 Todsünden hält, die beim Schachspielen irgendwie auftauchen können. Das ist natürlich angelehnt an die klassischen 7 Sünden, ne, die man vielleicht auch so populär aus der populären Kultur kennt. Wer den Film 7 mal gesehen hat, diesen Psychothriller aus den 90ern, na, da geht es ja um so Themen, diese klassischen kirchlich inspirierten Themen, ne? Da ist dann so Habgier, Wollust und so weiter dabei. Ne? Wollust haben wir beim Schach nicht, aber wir haben so ähnliche Themen, die es da auch gibt. Also dieses Thema Habgier, da kommen wir gleich auch noch zu.
Aber also, welche sind denn mal die 7 Todsünden in der Religion? Ist das eigentlich nur die christliche Religion? Ich weiß
gar nicht. Ja, das ist schon christlich fundiert. Das kommt nicht aus der Bibel, sondern ist irgendwann danach mal dazu gekommen. Ich habe nur mal kurz durchgeguckt. Also irgendwie Habgier, Neid, Wollust, Trägheit.
Trägheit?
Trägheit. Wirklich? Ja, Trägheit.
Okay.
Irgendwie so. Also
logischerweise. Ja, Gier und Wollust ist mir auch eingefallen, der Rest auch nicht. So.
Ja, wer Neid gibt's noch, das fällt mir noch ein. Ich müsste mal in den Film noch mal denken. Ne? Dann kriegt man es vielleicht wieder zusammen.
Begehre nicht die Frau des anderen oder sowas? Auch?
Ja, das. Ja,
nee, das könnte jetzt. Ich, das war ja Quatsch jetzt.
Nee, also, okay. Also, wir haben beim Schach hat er jetzt, sieben identifiziert. Wollust ist nicht dabei, ja. Also, sollte man beim Schach irgendwie versuchen, im Griff zu behalten. So. Also, gucken wir jetzt mal, welche Punkte er identifiziert hat. Und wir gehen so ein bisschen durch und finden dann automatisch die Anknüpfungspunkte wirklich, die wir alle irgendwie kennen. Also, die erste Todsünde, die er da identifiziert hat, die heißt überraschenderweise Denken. Ja, Denken hört sich komisch an, weil beim Schach sollte man ja irgendwie denken. Aber Denken kann auch ein großes Problem sein beim Schach, weil man nämlich manchmal einfach überkompliziert. Ne? Also man versucht, irgendwelche komplexen Dinge sich zu überlegen. Wobei oft gibt's gar nicht viel zu überlegen, weil man vielleicht eine Lösung oder eine Idee eigentlich besser aus einem Muster kennt oder weil man vielleicht intuitiv entscheiden kann. Und er sagt also, und ich glaube, das trifft durchaus öfter mal zu, dass so eine gefühlte Entscheidung oft die richtige ist, ne? Dass man so aus der Erfahrung oder aus irgendwelchen weichen, ja, Erinnerungen oder so etwas, ne, dass man oft eine gute Entscheidung trifft, die besser ist als die, die durch komplizierten Gedankengang entsteht. Finde ich durchaus plausibel. Das Ganze ist noch etwas, also ist deutlich komplexer noch in dem Buch mit auch mit ein paar Beispielen. Aber
ich habe schon gedacht.
Das ist nicht ganz falsch. Zum Beispiel ist auch so ein Thema, was ich immer wieder in Partien sehe, oder aus Trainingserfahrung, dass mir dann Leute gesagt haben, ja, ich habe diesen tollen Gedankengang gehabt, ne, und dachte mir, ne, es macht nichts aus, dass diese Figur so schlecht steht. Oder ich habe mir dann so gedacht, ne, dass es kein Problem ist, dass meine Grundreihe so schwach ist. Und am Ende sind das genau dann diese Dinge, die dann, ne, irgendwie zum Unfall führen. Dass man manchmal sieht, ne, irgendwelche Dinge, die man weiß, ne, dass die eigentlich sehr gefährlich sind oder vielleicht, dass es nicht gut ist, ne, und dann überredet man sich selber dazu, dass man trotzdem spielt, ne. Also so Dinge wie dieser Zug sieht eigentlich schlecht aus, aber ich glaube, der geht trotzdem, ne. Ja, also das ist so ein bisschen diese Geschichte und ich glaube, das kommt wirklich öfter mal vor. Also wenn man an seine eigenen Partien denkt, manchmal will man auch so Dinge zum Laufen bekommen, ne, irgendwie mit Gewalt und denkt sich, eigentlich fühlt sich das nicht richtig an. Und das ist so der erste Punkt, den er hier macht.
Ja. Im Englischen ist er overthinking wahrscheinlich, oder? Oder sagt er thinking?
Er sagt wirklich thinking. Wir kommen noch mal zu einem weiteren Punkt später. Den kann ich mal so vorwegnehmen. Da geht es um Perfektionismus. Das ist auch so ein Ding, ja, wo man dann zu lange, zu viel irgendwie grübelt, um irgendwie eine hundertprozentige Lösung zu finden. Aber das ist nochmal ein extra Punkt. Mhm. Also bei dem ersten Punkt geht es wirklich darum, dass man viele Entscheidungen aufgrund von Mustererkennung, Erfahrungswerten, ne, so eher so gefühlt, ne, trifft und da oft besser liegt oder ja weniger fehlerhaft ist, als wenn man versucht, irgendwie jedes Problem neu zu lösen. Das ist vielleicht auch so ein bisschen eine Art und Weise, das zu beschreiben. Ne, wer mehr Muster kennt oder eher fühlt, was in der Stellung los ist oder ja eher eine Idee hat, was da los sein könnte, der findet vielleicht auch bessere Kandidatenzüge als jemand, der wirklich so von null auf anfängt, loszudenken. Ne?
Okay.
Das ist so ein Punkt. Die zweite Todsünde, die nennt er Blinzeln. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Er hat immer ganz nette Bezeichnungen. Und ja, das ist nicht schlecht, ne, von der Idee. Und zwar, was auf er Englisch? Sagt, ist Blinking.
Blinking.
Und das ist wirklich das, was es aussagt im Prinzip, ne, dass wir manchmal blinzeln und in dem Moment halt in einem kurzen Moment mal nicht sehen, ne, weil die Augen geschlossen sind. Da geht es darum, kritische Momente in der Partie zu identifizieren und zu erkennen. Und das ist wirklich ein super häufiger Moment, wo Fehler passieren, dass einfach gerade eine Chance gegeben wird, ne, zum Beispiel durch einen Zug des Gegners, der irgendwie nicht ganz richtig war oder nicht so ganz gepasst hat. Und dann hat man eine einmalige Chance, die man irgendwie ergreifen muss. Und es geht nur jetzt. Ne? Und in dem Moment, ne, wenn man dann da gerade die Augen zu hat und nicht aufgepasst hat, dann ist das natürlich eine Fehlerquelle, weil man eine Chance nicht genutzt hat. Oder umgekehrt ist das auch so, ne, wenn man nicht erkannt hat, dass der Gegner jetzt gerade was droht, weil man aus irgendeinem Grunde da den blinden Fleck hat, ne, dann ist auch die Partie möglicherweise schon weg. Also da geht's um den richtigen Moment, nicht unbedingt im Sinne von Konzentrationsschwäche, das ist auch nochmal was extra kommt, ne? Sondern einfach, dass man aus schachlichen Gründen nicht versteht, dass gerade ein kritischer Moment ist. Ne? Und ich glaube, das ist sehr, sehr häufig der Fall. Ne? Da sehe ich auch immer wieder, auch bei unserem Training zuletzt, was ich da gemacht habe im Verein, da ging es um so ein Thema wie eine Abwicklung in Endspiele, ne? Dass das ganz oft die kritischen Momente sind. Ne? Soll ich diese Figur tauschen? Soll ich ins Bauern-Endspiel gehen? Ne, dass man in solchen Momenten nicht erkennt, dass das jetzt gerade mega kritisch ist. Ne? Und das ist dieser zweite Punkt. Ich glaube, das ist auch was, wo man, wenn man ja so ein bisschen besseres Gefühl dafür bekommt, was kritisch ist, also ne, Bauernzüge, Änderung der Struktur, Abtausche, Endspiel wird erreicht, solche Geschichten, da muss man halt nochmal extra aufmerksam sein. Und das ist irgendwie dieser Punkt, ne? Dass man hier die Sünde begehen könnte, ne, in dem kritischen Moment eben das Auge nicht offen zu haben und es nicht zu sehen. Ich glaube, der ist total klar, der Punkt, ne?
Ich will so, mich jetzt gar nicht groß dazu äußern. Machen wir erstmal weiter.
Ja, genau. Du machst dir schon fleißig Notizen, ne? Das ist gut. Der nächste.
Ich tue mal so.
Ja, du tust mal so, ne? Ich glaube, der nächste, der ist extrem wichtig, meiner Meinung nach, weil ist bei meiner eigenen Partie noch schon oft vorkommen. Und zwar geht es da um das Thema Wollen, heißt im Englischen dann Wanting, ne, dass man versucht, der Partie seinen Willen aufzuzwingen, ne, oder der Stellung seinen Willen aufzuzwingen. Das kommt auch oft vor und ist psychologisch auch sehr, sehr verständlich irgendwo. Da man kann sich ganz viele Szenarien vorstellen, wo das vorkommt. Also einerseits kann das sein, dass man versucht, in der Position irgendetwas zu spielen, was zum Beispiel dem eigenen Geschmack irgendwie entspricht, was aber der Stellung überhaupt nicht gerecht wird. Also so ein Ding wie, ich wollte den König angreifen, weil mache ich immer, aber geht in der Stellung gar nicht. Ne? Oder ich wollte hier gegen den isolierten Bauern spielen, aber woanders brennt die Hütte und man konnte das sowieso gar nicht machen. Ne? Also so etwas. Ne? Also das kann sowas sein. Oder, das ist, glaube ich, jetzt noch der wichtigere Punkt, dass man aufgrund irgendwelcher Umstände zum Beispiel, man muss die Partie, oder man meint, man muss die Partie unbedingt gewinnen, dass man irgendwelche irrationalen Dinge tut, ne? Weil ein Remis geht ja nicht gegen diesen Gegner. Ich muss ja irgendwie gewinnen, bla. Und dann mache ich irgendeinen Quatsch, der dann eben irgendwie gar nicht funktioniert und der gar nichts damit zu tun hat, was man tun sollte. Dazu gehört auch so krampfhaftes auf Remis spielen, ne? Das ist auch so ein Ding. Ne, mit dem Ergebnis im Kopf, ach, ich brauche nur ein Remis für das und das, ne, was ich jetzt hier gerade erreichen will. Und dadurch mache ich eigentlich Quatsch in der Partie, weil ich versuche, irgendetwas zu tun, was nicht mit der Position zu tun hat. Ich glaube, das ist super, super häufiger psychologische oder psychologisch bedingter Fehler, ne, den man machen kann, dass man irgendwie an ein Ergebnis denkt oder dass man halt irgendwo so eine vordefinierte Idee hat, was man hier tun muss. Und das hat gar nichts damit zu tun, was eigentlich los ist. So, der nächste Punkt.
Das ist bisher der Punkt, mit dem ich am meisten anfreunden kann.
Ja, ja, die sind, guck, wir machen am Ende mal so ein Resümee, ne? So, der nächste, der ist eigentlich ziemlich klar, dass der vorkommt. Und da geht's um Materialismus. Also, ich glaube, der ist auch ziemlich selbsterklärend, dass man zu häufig, ne, so Durchzählschach betreibt, ne? Also irgendwie, okay. Moment mal, ich habe einen Bauern mehr, ich muss super stehen oder ne, so, dass man eher dazu neigt, ne, auf Material zu gucken. Kommt denke ich bei fast allen Spielstärke Leveln durchaus vor in unterschiedlicher Ausprägung. Da geht es aber auch darum, manchmal zu unterschätzen, wie die anderen Faktoren überhaupt im Schach wirken. Also ne, Raum, Zeit, so dynamische Faktoren, zum Beispiel diese Geschichte mit, wenn eine Seite Material mehr hat, aber zum Beispiel in der Nähe des Königs kaum Verteidiger hat, der andere hat aber Angreifer, dann ist es egal, wenn irgendwo noch so ein Teil in der Ecke rumsteht, ne, zum Beispiel. Also das heißt, ne, zu sehr wirklich aufs Material zu gucken, das ist so ein bisschen das Äquivalent zu der Gier, ne, in den klassischen sieben Sünden hier. Aber auch so, ne, so ein bisschen so ein mangelndes Verständnis, was sonst noch los ist, außer Material. Ne?
Guter Punkt, sehr guter Punkt.
So, dann der nächste Punkt, der heißt Egoismus. Im Englischen auch, ja, einfach Egoism. Und zwar, ja, fixieren auf die eigene Idee und nicht wirklich darauf gucken, was der andere macht. Ne? Also, das ist auch total häufig zu sehen. Ne? Ich glaube, den Fehler macht irgendwie jeder. Irgendwie, obwohl man natürlich immer mal gehört hat, ja, man soll prophylaktisch denken, ne? Man soll überlegen, was hat der Gegner mit seinem letzten Zug gemacht, zum Beispiel, welchen Plan verfolgt er und so etwas. Aber das wird trotzdem ganz oft ignoriert. Interessant ist in dem Zusammenhang, er macht zum Beispiel hier in dem Buch, macht er Beispiele, wo er, das ist ja schon ein bisschen älter, ne, aus dem Jahr 2000, heute hätten wir da noch anderes Material, aber er hat so Beispiele genommen aus Partien, die so fürs Fernsehen oder so genutzt wurden, wo die Spieler die Partien kommentieren sollten. Und da beginnt dann jeder Satz mit ich, ne? Ich wollte dies, ich wollte das, ich hatte die Idee, ne? Und da kommt ganz wenig vor, was der Gegner wollte, ne? Zum Beispiel. Das ist so eine typische Geschichte. Natürlich muss man, da man ja nur seinen eigenen Zug machen kann, ne, irgendwo auf sich selbst schauen in der Partie. Aber ne, hier geht es halt darum, der Gegner wird ignoriert oder es wird einfach nicht darauf geschaut, ne, was der Gegner überhaupt macht.
Ja.
So, dann der nächste Punkt. Wir sind schon beim sechsten. Wir sind schon auf der Zielgerade. Das ist Perfektionismus. Und da gibt es mehrere Ebenen, die er da beschreibt. Einerseits die man sich schon denken kann. Das haben wir eben schon mal so anklingen lassen, wenn man versucht, selber immer den perfekten Zug zu finden, dazu viel zu viel Zeit nutzt, ne, und dann am Ende in Zeitnot, ne, sich das dann irgendwie wieder alles kaputt macht, kommt wirklich extrem oft vor, dass man Leute sieht, die dann einfach, weil sie denken, ach, ich muss jetzt hier nochmal fünfmal gucken, dann irgendwie in Zeitnot kommen. Es gibt aber auch noch eine andere Ausprägung, die interessant ist und die er dann so definiert, die für mich jetzt interessant auch nochmal war, weil die auf mich selber auch zutrifft, nämlich, dass man manchmal eine bestimmte Vorstellung davon hat, zum Beispiel aus Vorkenntnis, ne, der Art der Position, dass man so eine Vorstellung hat, ja, hier in dieser Position müsste eigentlich dies und das passieren oder das und das müsste der Gegner machen Und dass man dann denkt, wenn das anders ist, ne, dass es ja schlecht sein muss. Mhm. Also, dass man selber die Idee hat, ne, man hat so eine Art Durchblick, was los ist, ne, also so auch so eine Art Perfektionismus, so hier müsste eigentlich dies und das passieren, und dass man automatisch annimmt, ne, wenn der Gegner irgendwie was anderes macht, dass das ja schlecht sein müsste, ne, oder das entspricht einfach nicht dem, was man erwartet, als das, was passieren sollte. Und dass man dann eher denkt, Moment mal, ne, das muss ich jetzt bestrafen können, ne, was der da macht. Das ist ja komisch, ne?
Ja, ja.
Also das geht so auch dann in diesen Punkt ein. So, und dann noch den letzten. Und der heißt dann, im Deutschen ist das übersetzt mit Fahrigkeit. Im Englischen heißt das Looseness. Da muss ich auch nachgucken. Ne? Ich habe mir extra mal die deutsche Version mal geholt, um also so das Inhaltsverzeichnis, um zu gucken, wie das übersetzt ist, weil bei Looseness war ich mir nicht so sicher, wie die das übersetzt haben. Das haben die mit Fahrigkeit übersetzt, und es ist eine gute Übersetzung, nachdem ich dann nochmal geguckt habe, was so die Punkte sind. Und da geht es darum, dass man häufiger in der Partie so eine Art Spannungsabfall hat. Also dass man zum Beispiel in dem Moment, wo man denkt, man steht auf Gewinn, anfängt, dass die Konzentration nachlässt. Ja, das kommt auch wirklich oft vor, dass man denkt, ich habe jetzt gerade eigentlich das richtige Problem gelöst, ich stehe jetzt super. Und dann kommt irgendwie so ein Moment, wo man irgendwie es wieder loslässt. Ne? Also weil man einfach irgendwie jetzt gerade nicht aufpasst, ne? Oder sich denkt, es gewinnt sich von selber oder so. Ne? Also dass man in so eine Art Fahrigkeit ist nicht falsch, ne? Dass man so denkt, nee. Ach ja, ne? Ja. Dazu kann, was er dann auch im Englischen nennt, dann Drifting, ne? Dass man so abdriftet, ne? Dass man denkt, ach ja, jetzt mache ich mal hier so ein paar Züge und dann gewinnt sich das schon so, ne? Mhm. Also das ist so ein Punkt, der auf jeden Fall auch ganz, ganz oft vorkommt. Auch dieses sich selber dann so sagen, ich stehe jetzt ja auf Gewinn oder so, ne? Dass man dann nachlässt. Dazu gehört eigentlich auch zu dem Thema Fahrigkeit das Thema Konzentration, also dass man es eigentlich schaffen sollte, jeden Zug irgendwie konzentriert durchzuüberlegen, ne? Was natürlich auch irgendwie ja heute, gerade heute, immer schwieriger wird. Ne? Aufmerksamkeit, Spannen gehen runter durch die Art, wie wir oft Medien konsumieren zum Beispiel. Oder auch, da haben wir auch schon mal gesprochen drüber in anderen Zusammenhängen, so Konzentrationsfähigkeit kann auch beeinträchtigt sein durch mangelnde Fitness oder falsches Essen während der Partie und ähnliche Geschichten. Also das geht so ein bisschen auch in diese Kerbe, wobei er sich mehr hier auf diese psychologische Komponente hier stürzt und sagt, ja, manchmal werden wir unaufmerksam aufgrund zum Beispiel der Geschichte der Partie. Ne? Gegner hat die ganze Zeit Mist gespielt, wir stehen super, und dann gucken wir nicht mehr hin, was der macht, und kriegen eins auf die Nuss. Habe ich schon ganz oft gemacht. Also insofern, das ist ganz interessant, finde ich, durch diese Punkte mal so durchzugehen, weil man manchmal sich selber wiederfindet vielleicht. Oder vielleicht manchmal besser versteht, warum man manche Fehler macht. Und naja, so, das ist also der Spruch, ne? Der Selbsterkenntnis könnte der erste Weg zur Besserung sein. Manchmal ist schon ganz gut, irgendwie so einen Namen zu finden für das, was man da macht, ne? Oder so ein bisschen durchzugucken, was könnte da auf einen selber zutreffen. Ja, wir haben alle sieben. Wir haben alle sieben gemacht.
Super, super, also knackig. Gibt ja auch Ursachen an bei Punkt 7, warum man in die Fahrigkeit so abgeleitet?
Ja, also gut, ich denke, so manche Sachen sind sehr menschlich, ne? Dass man sich so denkt, ich habe eigentlich die Aufgabe schon gelöst, ne? Wenn man jetzt sagt, man steht auf Gewinn, da denkt man sich so, ne, das Problem ist eigentlich gelöst, ne? Die Gleichung ist aufgelöst, ich weiß, was passiert ist, aber ist natürlich noch nicht der Punkt, ne? Der Gegner macht einfach immer weiter, ne? Wenn der weiter Widerstand leistet, dann kann es sehr leicht noch wieder umkippen. Ne? Das sieht man ja, also ist jetzt ein ganz hartes Beispiel, aber wenn man so eine totale Gewinnstellung mal gegen Computer versucht zu gewinnen, dann merkt man erstmal, wie schwierig es ist, eine Partie zu gewinnen. Ne? Also das ist halt häufig einfach ein psychologisch bedingtes Phänomen, dass man vielleicht dann auch den Gegner nicht mehr vollständig ernst nimmt und solche Geschichten. Ne? Also das ist vermutlich das, was am meisten da vorkommt. Also ich finde das Buch sehr interessant. Es ist halt, du hast gesagt, welche findest du am besten?
Es fing an, da dachte ich mir so, oh, das ist ja so ein bisschen ein Gelaber.
Abstrakt,
so Punkt, ne? Punkt 1 und 2, ne? Denken und blinzeln, okay. Das ist nicht Fisch, nicht Fleisch, so. Natürlich ist das natürlich jetzt sehr, sehr verkürzt alles wiedergegeben und im Buch ist natürlich deutlich mehr Information, aber damit konnte ich nicht so viel anfangen, wenn ich ehrlich bin. Aber ab Punkt 3 bis Punkt 7 muss ich sagen, sehr gute Punkte, kann ich mich überall mit identifizieren. Aus meiner eigenen Praxis kann ich direkt andocken in die jeweiligen Situationen, weil ich genau weiß, ja, das kommt vor. Wenn wir beim Wollen-Wanting, ja, das ist wirklich selbsterklärend, ne? Dass man wirklich versucht, der Partie seinen Stempel aufzudrücken und unabhängig von den rationalen Faktoren einfach Dinge macht, die ja überhaupt keinen Sinn ergeben. Ne? Ich opfere einfach mal eine Figur, weil ich jetzt hier im Angriffsmodus gewinnen will und ein paar Züge später merken, ja, ist kompletter Blödsinn. Geht gar nicht halt. Ne? Das ist so ein ganz typisch, ne? Das kennt man auch aus vielen Beispielen. Halt, ne? Vielen, vielen Beispielen aus der eigenen Praxis und natürlich auch aus der Praxis anderer Spieler. Nicht der Stellung entsprechend spielen, genau, nee, Endspiel spiele ich nicht, nein, ich greife immer an und so, ich gehe nicht ins Endspiel, so, ne, obwohl der Übergang ins Endspiel halt der klare Gewinn ist, so, ne, zum Beispiel, ne.
Ja. Oder was da auch schon manchmal sein kann, dass vom ersten Zug an, ne, so eine Attitüde ist, ich muss hier unbedingt gewinnen, ne? Auch wenn das gar nicht der Fall ist, ne, vielleicht, ja, also dass man, das kann man auch manchmal erleben, ne? Man hat vielleicht ein schlechtes Turnier, ne, und ist irgendwie schon sauer, ne, geht dann da so rein und dann hat man einfach schon von vornherein so ein schlechtes Mindset, ne? Man sagt, okay, die Entscheidungen werden dann nicht besser, ne? Wenn man sich denkt, ich muss jetzt unbedingt gewinnen. Ne? Also das ist manchmal dann, bevor die Stellung überhaupt irgendeine Stellung entsteht, ist man dann schon irgendwo auf so einem Trip. Ne? Genauso kann es sein, wenn man aus irgendeinem Grunde sagt, Remis ist doch eigentlich ganz gut, ja, dann sitzt man da schon so und hat überhaupt nicht die richtige Einstellung zu gucken, was da überhaupt passiert. Ne?
Ja, das ist aber schon wieder, also das erste ist ja eher so positive Reflexion, wie nennt man das, wie auch immer. Und das kann ja schon auch ein gutes Mindset hervorrufen. Ja, so ins Remis, ja, ich bin schon mit Remis zufrieden, du hast natürlich recht, das ist natürlich viel zu passiv, ne? Also dann ist man ja schon so ein bisschen in so einer Verlustsituation drin.
Ja,
super, also ich Punkt auf jeden Fall.
Ja, ich gebe dir recht, dass die ersten beiden, also die sind, die glaube ich, die bei denen sind, der hat ja auch Beispielpositionen drin, einen Haufen, ne, in dem Buch. Die gewinnen ein bisschen manchmal mit den Beispielpositionen. Ja, also das ist ein bisschen schwierig manchmal. Also bei dem, gerade bei dem Denken hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten, das noch zusammenzufassen. Er hat da nämlich noch irgendwie, ich weiß nicht, 10, 11 Unterpunkte, ne? Und ich wollte es auch jetzt nicht ewig lang machen.
Ja,
gut. Also mir gefallen die, also da muss ich dir zustimmen, so die letzten paar, die sind mir auch ein bisschen griffiger, weil die, da fallen einem auch sofort Beispiele vor allem aus der eigenen Praxis ein, wirklich, wo man sich so denkt, was haben die da gemacht, ne? Weiß nicht, Materialismus ist so ein Ding, das sieht man unheimlich oft. Ich weiß nicht, hast du da selber irgendwie eine Historie? Denkst du, bist eher manchmal materialistisch?
Das ist ein ganz klassisches Problem beim Schachspielen, ne? Also es hat auch ein bisschen was mit dem Alter zu tun bei mir. Also früher, so in meinen 20ern, 30ern, da war ich definitiv nicht so materialistisch. Da habe ich mit Material nicht so gegeizt und habe mehr geopfert, mehr auf Dynamik gespielt. Je besser ich geworden bin, auch vom Wissen her, bin ich eher materialistisch geworden. Das merke ich auch online immer wieder, gerade online. Eigentlich, je kürzer die Bedenkzeit ist, desto weniger materialistisch sollte man sein und mehr auf Initiative spielen und dynamische Faktoren und ruhig mal hier einen Bauern, dort einen Bauern, auch mal ruhig eine Figur opfern, weil natürlich in Partie mit verkürzter Bedenkzeit man es sehr schwierig ist zu verteidigen. Das fällt mir immer wieder auf, dass mit dem offenen König zum Beispiel ist es sehr schwierig, in Blitz- und Rapid-Partien zu verteidigen. Während natürlich klassische Partien Materialismus natürlich viel, viel höher zu bewerten ist, ne, weil Material natürlich, also wir wollen jetzt keine falsche Wahrnehmung hier produzieren. Material ist schon das Allerwichtigste, ne? Also man darf nicht einfach sein Material opfern, ohne irgendwas dafür zu bekommen. Sonst hat man einfach was weniger. Aber generell ist das ein ganz wichtiger Punkt, die Balance zu finden zwischen Dynamik und Statik, ne? Und auch von Material ist ja eher Statik, ne?
Genau. Und das, also auch so dieses, gibt ja dieses ganz strenge Korsett, ne? Irgendwie so 3 Punkte ist ein Läufer und so weiter, ne? Also man sollte wirklich, also davon rate ich auch echt ab, dass man anfängt, da durchzuzählen, ne? Sondern wirklich die Stellung angucken. Natürlich sollte man wissen, wie es ist, ne? Also man sollte nicht überrascht gucken, oh, ich habe eine Figur weniger, ne? Aber nicht anfangen, da irgendwelche Rechenoperationen durchzuführen, sondern zu gucken, okay, was droht hier, was ist hier los, ne? Wer spielt worauf, ne? Diese Faktoren, was jetzt gerade konkret passiert, sind also wirklich wichtiger, als ob wer jetzt einen Bauern mehr hat, ne? Das ist also eigentlich, finde ich, immer positiv, wenn ich zum Beispiel jemandem in einem Training eine Stellung gebe und der fängt an, mir was zu der Stellung zu sagen, wenn der gar nicht anfängt mit einer Seite an Bauern mehr, sondern direkt sagt, ah ja, ne, der greift da an, da passiert das und das, das ist nämlich wichtiger, ne, als ob jetzt irgendwer einen Bauern mehr hat. Zumindest ist das oft so. Und also das nicht so als allererstes, ne, vielleicht zu sehen, ist schon ein ganz guter Schritt nach vorne.
Ja, wobei das Material, man muss natürlich sagen, dass es natürlich automatisch gezählt wird. Ne? Also jeder starke Spieler, niemand zählt Material. Also das kommt natürlich irgendwann. Aber für Anfänger ist es natürlich ein bisschen schwierig, der Punkt. Ne? Also das würde ich eher nicht mit anfangen und sagen, guck mal, was ist hier los und so. Also da ist es schon sehr wichtig, dass die Lernende kein Material zu verschenken halt. Ne? Weil wir wissen alle, gerade bei Anfängern, entscheiden sich fast alle Partien durch irgendwelche komischen simple taktische Abwicklungen in der Regel. Ne?
Klar, ne, wenn einer jetzt eine Figur mehr hat oder für nix, wird das oft entscheidend sein. Ne? Ja. Das ist wahr. Aber ich finde halt manchmal schwierig, dann, ne, habe ich schon mal erlebt, dann wird dann so aufgerechnet, ja, der Turm ist ja 4,5 und dann habe ich 7,5 und so weiter. Naja, ne, du kannst auch sagen, ne, was die Dame für Kleinzeug, ne, und jetzt überleg mal, was da los ist. Ne? Das ist oft irgendwie ein bisschen einfacher. Ja, sonst was ich auch noch irgendwie ganz gut fand, so als Punkt, dieses Egoismus, das hat man wirklich ganz oft, dass man zu wenig drauf guckt, was der Gegner irgendwie machen will. Man kann das natürlich verbessern, ne, wirklich auch durch Training. Also es gibt ja auch so feste Abläufe, die man machen kann. Ne, bei jedem Zug erstmal überlegen, okay, ne, das hat ja Orga zum Beispiel mit den drei Fragen, ne, immer als, der hat ja dieses Drei-Fragen-Prinzip, ne, wo eine Frage immer ist, ne, was ist die Idee meines Gegners? Ne, so, ich glaube, ich habe das jetzt nicht ganz 1:1 wiedergegeben, aber was will mein Gegner machen oder so? Ich weiß nicht genau, wie er es formuliert hat. Aber es ist praktisch das, ne? Denke daran, was der Gegner macht, ne? Und natürlich heißt das nicht, wenn man jetzt sagt, man soll darauf achten, was der Gegner macht, dass man anfängt, passiv zu spielen. Ne? Weil das ist manchmal so, was dann so als Gegenpol aufgemacht wird. Ne? Wenn ich immer nur gucke, was der andere da droht, dann spiele ich ja passiv. Das ist aber nicht Wesen der Prophylaxe. Ne? Sondern Prophylaxe heißt ja, ich versuche, meine Ideen durchzubringen, ne? Aber gucke gleichzeitig, dass ich die des Gegners verhindere. Prophylaxe ist ja eine aktive Waffe, ne? Das ist ja wichtig zu verstehen. Das geht ja nicht darum, dass man dann verteidigen soll oder sowas, ne? Sondern halt gucken, ne? Was macht der und kriege ich das irgendwie zusammen mit dem, was ich selbst machen will.
Ja, ja, Punkt 5 ist natürlich auch mit Punkt 3 so ein bisschen hart verwandt, ne? Wollen, Egoismus.
Ja, nicht genau.
So ein bisschen auf den Gegner achten.
Ja, das ist überlappend, ja, genau.
Ja, Perfektionismus finde ich auch sehr logisch. Da fiel mir auch direkt Vincent Keimer ein, so ein bisschen, muss ich gestehen.
Ja,
okay. Bei Perfektionismus, ne? Also man hat ja bei Vincent auch so ein bisschen den Eindruck, dass er, sobald er aus der Eröffnung raus ist, ne, dann fängt er an, erstmal ewig nachzudenken, versucht jedes Problemchen in der Stellung zu eruieren. Und viele dichten ihm ja auch so ein bisschen auch an, dass er halt so deswegen auch in Zeitnot kommt häufig. Ne? Ist ja nicht so vielleicht der Praktiker wie andere Spieler und versucht halt wirklich sehr perfekt zu spielen. Ne? Und ihm sind ja auch schon super viele perfekte Partien gelungen, ne? Mit so gut wie keinen Ungenauigkeiten. Aber es passiert immer wieder, dass er in Zeitnot dadurch gerät. Also das ist ja der Antagonist von Perfektionismus, ist ja Zeitnot dann halt. Ne? Und ich kenne das von mir auch, muss ich gestehen. Es gibt so gut wie keine klassische Partie in meiner Karriere, in der ich nicht in Zeitnot geraten bin in den letzten 20 Jahren. Vielleicht in meinen 20ern vielleicht nicht so sehr, aber so ich tendiere auch dazu, inzwischen viel zu sehr die Stellung zu ergründen. Sogar im Blitzen, was natürlich lächerlich ist, anstatt viel praktischer zu sein. Ne? Und ärgere mich dann immer maßlos, wenn der Gegner mit irgendeinem Blödsinn durchkommt. Ja, und dabei ist das eigentlich nur praktisches Spiel. Mir sind natürlich dadurch auch extrem geile Partien gelungen in meiner Karriere, wo man denkt so, wow, das ist eine richtige unsterbliche Partie mit den fantastischen Zügen, weil man wirklich den aller besten Zug gefunden hat nach einer Weile und dann halt wirklich so eine Einbahnstraße sich ergeben hat. In die Richtung geht das, ne? Aber es ist also auch hier wieder die Balance, ne? Zwischen Perfektionismus und praktischem Spiel, ne? Das ist nicht so einfach.
Es gibt ja auch noch da, denke ich, verschiedene Abstufungen. Ne? Manche sind dann so, wie soll ich das jetzt nennen? Also da versteht man überhaupt nicht, warum die Zeit investiert wird. Ja, also in Positionen, wo du einfach denkst, ja, jetzt muss ja wohl der kommen. Ne? Und der kommt dann auch, der normalste Zug der Welt, nach 10 Minuten, ne? Anstatt nach einer Minute oder 30 Sekunden. da sind dann manchmal irgendwelche Tieftauchphasen, die keiner richtig versteht. Aber wenn ich jetzt so denke, so hier eine, bei Vincent zum Beispiel habe ich öfter das Gefühl, und das ist jetzt natürlich hier wieder so, ja, ja so Hobbyanalyse, aber da habe ich immer das Gefühl, der überlegt auch länger, bewusst länger, um auch den Partien ein bisschen mehr Schärfe zu geben. Das ist, denke ich, so in den letzten ein, zwei Jahren, habe ich den Eindruck. Weil ich glaube, der könnte häufiger einen intuitiv oder einen intuitionsgesteuerten Zug vielleicht spielen. Der wäre auch okay, aber er will halt einfach ein bisschen mehr, ne, rausholen, um sich auch vielleicht ja so ein bisschen noch zu pushen und zu verbessern. Ne? Dass er aber sagt, ich muss noch ein bisschen mehr machen.
Er versucht die Grenzen härter zu verschieben, ne?
Genau, ne? Also das genau ist besser ausgedrückt, als ich jetzt versucht habe.
Aber eigentlich ist das gut, oder? Wenn man sich quälen möchte.
Das ist vernünftig.
Das Geheimnis des Erfolges ist in vielen Bereichen, wenn man die Grenzen verschieben möchte für sich selbst, kognitiv und physisch. Und dazu sind die meisten gar nicht bereit halt, ne, in verschiedenen Lebensbereichen, weil das halt wehtut, ne, weil das wirklich ins Eingemachte geht. Und eigentlich eine positive Eigenschaft, aber man darf natürlich jetzt nicht nur darin verfallen, ne, in diesem Status. Ne?
Klar, ich denke nur, ich habe hier eher den Eindruck, dass es eine bewusste Entscheidung ist. Ne? Also dass so eine Versuchen, extrem auf den besten Zug zu gehen oder auch manchmal halt auf eine interessantere Lösung vielleicht. Aber so hast du auch den Fall, dass Leute einfach immer in Zeiten kommen, selbst in der absolut ödesten Stellung, wo vollkommen klar ist, dass ich jetzt den mache und es passiert gar nichts und dann bringen die sich trotzdem in Zeitnot. Ne? Also, naja, gut. Habe ich alles schon erlebt, wo ich mir gedacht habe, oh Gott, was machst du da? Du hast nur einen spielbaren Zug. Und dann dauert das irgendwie 10 Minuten, bis der gespielt wird. Ja? Okay. Ne?
Ja, der letzte Punkt. Der ist okay, als Abschluss denke ich, ja, aber der ist auch selbsterklärend, das ist eher so ein einfacher Punkt, ne? Den versteht jeder, ne? Mit der Fahrigkeit, ne? Also wir haben eine Gewinnstellung, ja, tausendmal schon gehabt, Gewinnstellung, dann schaltest du ab einfach und dann geht's nach hinten los auch mal, ne? Und dann ärgerst du dich, ne? Also mangelnde Konzentration. Ich denke, das ist einfach durch Praxis, ne? Man muss immer wieder ran, spielen und dann kommt das irgendwann halt auch, dass du wirklich zäher wirst. So Nakamura zum Beispiel, ne, über seine Hunderttausende von gespielten Partien ist ja ultra zäh, ne? Den kannst du ja kaum schlagen irgendwie so, ne, inzwischen. Oder? Ist ein gutes Beispiel für diese.
Ja, genau. Also da kommt noch ein bisschen, also das ist, was ich jetzt mit der Fitness, ne, und Ausdauer, ne, das ist am ehesten noch in dem Punkt, finde ich, drin, ne? Das erwähnt ja auch so kurz, Konzentrationsfähigkeit.
Ah,
ne?
Okay.
Aber das, ist halt auch noch so ein Punkt, der, ne, weil so in Gewinnstellung nachlassen ist ja Psychologie, ne, eher so, dass man sich so denkt, oh ja, ne. Aber wie gesagt, so Kondition ist halt auch ein wichtiger Punkt, was mich immer viele Punkte gekostet hat. Ganz klar, weil ich habe dann oft Fehler gemacht in der Vorteilsumsetzung oder im Endspiel oder so, ne, weil ich einfach nicht nach 5-6 Stunden konnte ich mich nicht mehr konzentrieren, ne. Und heute ist zwar die Fitness besser, aber ist immer ein alter Sack, ne, das ist auch nicht so hilfreich, ne. Naja. Gut.
Wir werden ja sehen, in diesem Jahr haben wir ja ein bisschen was vor, Christoph.
Ja, du hast ja schon gesagt, hast dich schon angemeldet.
Nein,
oder?
Du? Hast du dir angemeldet? Nein.
Nee,
haben wir denn vor, Christoph? Eventuell, das ist jetzt nicht in Stein gemeißelt. Wir sind das Thema, mit dem Thema durch und jetzt vielleicht einen kleinen Ausblick, was wir vorhaben.
Ja, Seniorenweltmeisterschaft haben wir im Blick. Die findet im Oktober, November, ne, statt.
Ja.
In Süditalien, Gallipoli, ja, genau. Ja, also ich werde ziemlich sicher spielen. Ich habe mich noch nicht angemeldet, weil noch nicht ganz klar ist, wie ich anreise und unterbringe und so weiter. Deswegen habe ich noch nicht angemeldet, aber ich will es auf jeden Fall machen. Wobei ich noch gucken muss ein bisschen, es gibt noch die Europameisterschaft, die soll ja unmittelbar vorher sein. Und ich wollte noch mal gucken.
Das wäre aber hart, oder?
Wäre halt, ja, ich wollte gucken, wann die genau ist, ne, so, weil an sich September in Kroatien ist eigentlich auch ganz nett. Mal gucken, aber die WM habe ich schon ziemlich klar im Blick, aber ja, du hast noch gar kein Seniorenturnier gespielt, ne?
Nein, hallo, ich bin gerade Senior geworden, was ist los? Ich bin gerade 50 geworden, nein, ich bin 52, aber die letzten 2 Jahre wäre es auch nicht gegangen, so. Da waren immer Überschneidungen. Man muss bedenken, dieses Turnier ist sehr lang. Das sind 14.
Das ist ziemlich lang,
ja. Ja, das ist sehr lang mit Ruhetag dazwischen. Das ist ja auch finanziell, ja, muss man auch erstmal, klar, wir können das, ich kann mir das leisten, ist kein Ding, aber muss man auch erstmal sagen, ja, das mache ich alles. Und man hat ja auch nicht so die Flexibilität. Es gibt ein offizielles Hotel und das ist ja kein großer Ort und man muss eigentlich dieses Hotel nehmen, weil Das ist halt so ein bisschen an so einer Küsten, so einem Küstenstreifen und da ist nicht so viel. Also du kannst natürlich ein paar Kilometer entfernt wohnen, aber da musst du halt mit dem Auto dann dahin und so, ne? Oder? Und deswegen.
Ja, ich hatte geguckt, ich muss noch gucken, weil ich wahrscheinlich mit einem Freund fahre und wir teilen uns dann wahrscheinlich ein Airbnb und das ist ziemlich gut. Hast okay. Du einige, die in der Nähe sind.
Ja, okay.
Und wenn ihr das teilt, ist es echt günstig. Ne? Also ist auch ein bisschen eine Geschmacksfrage, ob man jetzt selber ein bisschen gelegentlich mal kochen will oder so. Wir machen dann gerne auch selber unser Frühstück, weil so ein Frühstücksbuffet ist ganz nett, aber am Ende frisst du doch nur viel zu viel. Ne?
Also das ist auch immer ein Bedenkenpunkt zum Bedenken bei mir, ja.
Ja, also mal gucken. Ne? Ich fand jetzt auch die Hotels, ich fand sie relativ teuer. Also wenn ich es vergleiche mit Europameisterschaft und so, auch da haben wir ein Airbnb genommen, aber die waren günstiger.
Zum Beispiel. Wir haben auch keine Pflicht, ne? Wir müssen die nicht nehmen. Ne?
Nee, du kannst dich unterbringen, wie du möchtest, ja. Also es gibt irgendein Standard-Startgeld, irgendwie, ich weiß nicht, wie viel das ist, 100 Euro um den Dreh rum, glaube ich, irgendwie. Aber das ist alles. Du musst nicht unbedingt das Hotelpaket nehmen. Ist natürlich bequem, weil ein ne, Hotel ist direkt am Spielsaal, ne? Ist irgendwie ein Ding, ja, das klar. Ist natürlich bequem.
Man spart Zeit auch.
Ne? Da spart man ein bisschen Zeit, ne? Aber ja, ich fand's ein bisschen teuer und oft ist dann auch die Qualität nicht so toll. Aber ich habe es mir jetzt gar nicht genau angeguckt. Das kommt für mich nur in Betracht.
Das ist gut bewertet, das Hotel.
Ja, das kommt für mich nur in Betracht, wenn mein Kollege jetzt überhaupt nicht mitmachen möchte, dann muss ich nochmal neu gucken. Weil alleine eine Ferienwohnung nehmen ist ein bisschen drög. Ja.
Ist die mit also, Pool und Fitnessraum und so?
Die Ferienwohnung? Ich habe eine gefunden, die hat sogar einen Pool. Also gar nicht so teuer, weil das Nebensaison ist, ne? Im November.
Ja, klar.
Ne? Also muss man nochmal gucken. Ist noch ein bisschen Zeit. Absurderweise ist die Europameisterschaft angekündigt, aber ohne Details. Also irgendwie.
Ja, noch kein Ausrichter wahrscheinlich, ne?
Ja, das soll in Poreč, Kroatien sein im September, Oktober. Aber die Information gibt es schon seit einem halben Jahr, aber nichts im Detail. Ne? Und das ist halt irgendwie nicht so. Ne?
Ja, aber ich finde es gut, dass die WM schon.
Ja, das haben sie schon wirklich längerfristig angekündigt. Ne?
Ja.
Und es wird ja auch wirklich immer interessanter. Ja, also ne, in unserer Gruppe, ne, über 50, ja, Mickey Adams hat mitgespielt. Der hat ja sogar jetzt die Mannschafts-WM mitgespielt. Also der ist ja regelmäßig jetzt dabei. Was natürlich irgendwie schon so ziemlich sicher sagt, dass man keinerlei Außenseiter braucht, sei es zu gewinnen. Aber es wird halt immer besser.
Sehe ich nicht so.
11 Runden. Naja, also.
Die machen alle Urlaub dort.
Ja, ja.
Aber ist das so egal, ob er das gewinnt.
Also es wird immer von der Besetzung her immer besser und die WM ist auch noch deutlich besser als die EM. Also insofern, die möchte ich schon gerne spielen.
Ja, bei der EM warst du an 3 gesetzt.
Ja, ja, logisch.
Ne? Und wo bist du gelandet?
Hat auch nichts gebracht, ne? Habe ich schon wieder vergessen.
Mann.
Sowas muss man direkt wieder vergessen. Ich weiß wirklich nicht mehr. Naja, gut, okay. Ja, so, also, das waren die 7 Todsünden.
War sehr interessant. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute.
Ja, also das Buch ist wirklich zu empfehlen. Das ist auch nicht jetzt, das hat so 200 Seiten, das ist jetzt nicht so ein Riesenwälzer, ne? Aber ich muss nur so leicht vor der englischen Version warnen. Also wer da nicht so, also ich bin schon manchmal am Rande dessen, ne? Dass ich sage, okay, was schreibt der da jetzt genau? Ne? Weil ich bin nicht genau, ich glaube, Rawson ist der, was hat der studiert? Philosophie? Also der arbeitet ja schon. Ja, also der spricht schon und schreibt dann auch schon sehr anspruchsvolles Englisch und manchmal so ein bisschen schwieriger. Also da würde ich heute, wenn ich jetzt die Wahl hätte, würde ich die deutsche Version kaufen. Damals gab es keine deutsche Version, deswegen habe ich einfach dann die englische gekauft und als das Buch so erfolgreich wurde, haben sie dann eine deutsche Version dann mal nachgeschoben.
Jo. Also gerne kommentieren, womit
ja.
Identifiziert ihr euch mit wem, mit welchen dieser 7 Punkte? Was war für euch so? Ja, das kenne ich, das habe ich auch schon mal gehabt und so. Gerne kommentieren, würde uns interessieren. Lesen wir alles durch, wir lesen alle Kommentare generell und gehen natürlich auch auf Vorschläge ein. Vielen Dank dir, Christoph, für die Mühe, für diese super Zusammenfassung. Hat mir sehr geholfen, muss ich sagen. Hat mir sehr gefallen. Ich glaube, ich mache das jetzt häufiger so mit dir, dann brauche ich nicht so viel zu machen selbst.
Genau. Ich habe ja noch ein paar Bücher da. Ja, aber gut, hier ist ja jetzt ganz schön auch, dass man das gut so, kann man gut strukturieren und das lässt sich ganz gut zusammenfassen. Also, haut gerne neue Vorschläge in die Kommentare rein und ich denke mal, in gut 2 Wochen sind wir dann wieder am Start.
Macht's gut.
Jupp, tschüss.